Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruitz, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruitz investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruitz ins neue Jahr auf fruitz.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruitz.
Ich bin Margit Ehrenhöfer, das Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs Schuldenberg ist enorm. In den kommenden Jahren steht deshalb ein Sparpaket in Milliardenhöhe bevor. Doch an der Frage, wo genau weniger Geld ausgegeben werden oder mehr Staatseinnahmen herkommen sollen, daran sind unter anderem die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS zerbrochen. Jetzt liegt der Ball bei der FPÖ. Bis Mitte Jänner muss ein Sparplan stehen. Sonst droht Österreich ein sogenanntes Defizitverfahren der Europäischen Union. Wir sprechen heute darüber, was genau das bedeutet und welche Sparmaßnahmen eine blau-schwarze Regierung setzen könnte. Renate Graber und Andras Sigetvari aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Budget, wahrscheinlich könnt ihr es schon nicht mehr hören, aber das ist ja in den vergangenen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS das Thema gewesen. Das war wie so ein Damoklesschwert, das über diesen Verhandlungen gehangen hat. In den kommenden Jahren muss Österreich bis zu 24 Milliarden Euro einsparen. Vielleicht fangen wir mal so an. Warum fehlt uns denn überhaupt so viel Geld, Renate?
Also wenn man es flapsig ausdrücken will, und so flapsig hat der mittlerweile abgetretene und nach Brüssel übersiedelte Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP gesagt, wir haben zu viel ausgegeben. Also das kann man wohl unterstreichen. Und Österreich hat tatsächlich sehr viel ausgegeben und das kann man in Wahrheit auf die Ära Sebastian Kurz und Co. zurückführen. Wir erinnern uns, es gab die Pandemie, es wurde das Motto ausgegeben, koste es, was es wolle. Niemand hat daran gedacht, dass man irgendwann einmal damit aufhören muss und dass das alles finanziert werden muss. Und so sind riesige Schuldenberge angewachsen und Ausgaben und ein Defizit. Man hat mit vollen Händen ausgegeben, Corona-Förderungen, Anderförderungen, zum Teil auch daneben gefördert oder zu viel gefördert, wie wir mittlerweile aus diversen Rechnungshofberichten und sonstigen Berechnungen wissen. Also zu viel ausgegeben, kann man kurz sagen, schlecht gewirtschaftet und nicht auf Warner gehört, muss man auch dazu sagen. Ein großer Fehler der vergangenen Regierungen und die Regierung nach Kurz hat es dann auch nicht besser gemacht.
Ich würde nur noch zwei Sachen sagen. Das eine ist ein bisschen an der Frage, das muss, kann man glaube ich hinterfragen. Also einerseits, Österreich muss einmal im Prinzip gar nichts. Es gibt eine Verpflichtung, weil es eine EU-Vereinbarung gibt, dass die Länder ihre Budgets in Ordnung zu bringen haben. Das ist jetzt der eigentliche Grund, weshalb wir diese ganzen Debatten haben. Um es ein bisschen perspektivisch zu geben, Österreich ist natürlich eines der reichsten Länder der Welt, kommt wahnsinnig günstig an Kredite. Das Problem ist ein bisschen, dass, wie Renate schon ausgeführt hat, wir haben sehr, sehr hohe neue Schulden gemacht und haben eigentlich kein Wachstum. Und auch auf perspektivisch auf die kommenden Jahre sind da alle sehr skeptisch, dass das groß zurückkommt. Ob wir jetzt 3, 4, 5% Defizit haben für heuer im kommenden Jahr, wäre eigentlich völlig egal. Aber perspektivisch mit wenig Wachstum, relativ hohen Zinsen und dann immer doch so ein hohes Defizit, irgendwann geht sich das auch wahrscheinlich realistisch nicht aus, weil natürlich die Ausgaben für Zinsen immer höher werden dann mit der Zeit. Und irgendwann, wenn wir zu viel an Zinsen zahlen, bleibt halt weniger Geld für neue Straßen, Kindergärten oder was auch immer. Also muss einerseits nur, weil die EU das eigentlich vorgibt und längerfristig perspektivisch, wenn man nicht einspart, dann tut sich tatsächlich ein Problem auf, weil sich das nicht ausgeht. Und die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, Renate, ich glaube, du hast uns noch einen Witz mitgebracht, den du uns aber erst am Ende der Sendung verraten willst, oder? Vielleicht zeige ich das.
Ja, das stimmt. Alle, die die Geduld aufbringen, uns bis zum Ende zuzuhören, denen werde ich dann noch einen Witz erzählen.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Na, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das heißt aber zusammengefasst, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Sparprogramm. Und Andras, du hast gesagt, das liegt nicht nur daran, weil Österreich sich jetzt ein bisschen zusammenreißt und aufs eigene Börserl schaut, sondern weil es da EU-Vorgaben gibt, an die wir gebunden sind. Renate, um was geht es da genau?
Ja, also da gibt es, wenn die EU feststellt, dass es ein sogenanntes übermäßiges Defizit gibt, ist es im Stabilitäts- und Wachstumspakt geregelt. Da ist zum Beispiel eine der Kenngrößen die Neuverschuldung mehr als 3% der Wirtschaftsleistung, also des Bruttoinlandsprodukts. Dann tritt das in Kraft Und dann müssen Sparmaßnahmen gesetzt werden und dann gibt es einen Plan. Also das jeweilige betroffene Land muss dann einen Plan vorzeigen, wie man plant, in den nächsten 6 Monaten all die Maßnahmen, die man gesetzt hat und die man in den Plan gemeldet hat, umsetzen möchte und wie man das Defizit abbauen will. Sonst gibt es Sanktionen der EU.
Das heißt, ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, Blau-Schwarz wird vermutlich Verhandlungen starten. Dann muss in diesen Verhandlungen ein solcher Plan erstellt werden.
Auch da würde ich es ein bisschen hinterfragen. Im Prinzip könnte die FPÖ auch sagen, nein, wir spielen da gar nicht mit und wir sagen, das ist ein EU-Diktat. Ich glaube, das wird auch kommen in der einen oder anderen Form. Ob sie sich dann trotzdem beugen, werden wir sehen. Sie können natürlich auch sagen, wir beugen uns dem nicht und Österreich wird da nicht mitmachen und wir pfeifen einfach drauf, ob die ÖVP da mitgeht und was dann an den Finanzmärkten passiert und ob sie das durchhalten, ist eine andere Frage. Aber im Prinzip per se gibt es keine Verpflichtung. Ich glaube, es wird sich natürlich ein großer Druck aufbauen und die FPÖ hat auch schon durchklingen lassen, klingt nicht danach, als ob sie dieses Spiel spielen wollen würde. Aber im Prinzip, bei Herbert Kickl muss man wahrscheinlich jede Überraschung ein bisschen gefasst sein.
Was gibt es denn da jetzt für Möglichkeiten, wie dieser Sparplan ausschauen kann?
Im Grunde genommen gibt es jetzt so eine Weggabelung. Also wie Renate eben schon ausgeführt hat, ist das Problem, dass das Defizit zu hoch ist und diese EU-Vorgaben reißt. Und eine der Möglichkeiten ist, wenn das Defizit 2 Jahre hintereinander über dieser magischen oder symbolischen Grenze von 3% liegt, dann kann die EU-Kommission, und wenn das festgestellt ist, dann muss sie auch sein Defizitverfahren anstrengen, also wenn das nicht nur vorübergehende Gründe dafür sind. Und das bedeutet einerseits, wenn es zu einem Defizitverfahren kommt, dann muss Österreich einen Abbauplan vorlegen, der über eine bestimmte Zeit, eben 4 bis 7 Jahre, diese Schulden runterbringt. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Berechnungen, also je nachdem, wenn man das zum Beispiel über 7 Jahre machen würde, sind das so um diese 18 Milliarden, die eingespart werden müssen. Wichtig ist, weil das immer wieder für Missverständnisse sorgt, diese 18 Milliarden, die kumulieren sich nicht. Das heißt, um das kurz zu erklären, wenn im ersten Jahr 4 Milliarden eingespart werden, heißt das dann nicht, im ersten Jahr sind es 4 und im nächsten Jahr sind es auch diese 4 und im dritten auch und dann habe ich schon über diese 4 mal 4, 16 Milliarden eingespart, so ist es nicht. Sondern wenn ich tatsächlich auf 18 komme, muss ich jedes Jahr zusätzliche Maßnahmen finden. Also ich muss im ersten Jahr 4 einsparen und muss im nächsten Jahr wieder 3 finden, dann habe ich 7 Milliarden Euro eingespart. Das macht es viel schwieriger, weil da ständig etwas draufgelegt werden muss. So, wenn wir dieses Defizitverfahren haben, dann kann jetzt Österreich über 4 oder 7 Jahre, das muss auch ausgehandelt werden mit der Kommission, aber gibt es gewisse Spielregeln, zum Beispiel, wenn Österreich argumentieren kann, wir brauchen auch Geld für Investitionen, dann bekommen sie etwas länger Zeit und können das zum Beispiel über 7 Jahre, diese 18 Milliarden Euro finden. Das ist der Weg 1 und der Weg in einem so einem Defizitverfahren, wo es also heißt, wir reißen jetzt einmal diese Regel und tragen das dann langsam ab. Die zweite Möglichkeit ist, was ja diskutiert wurde und jetzt wahrscheinlich wieder wird, ist, Österreich will dieses Defizitverfahren, warum auch immer, vermeiden, dann müsste Österreich schon im kommenden Jahr seine Neuverschuldung auf oder unter 3% bringen. Und das ist relativ insoweit schwer, weil halt das Defizit, wie auch Renate gesagt hat, durch diese vielen Ausgaben recht hoch ist. Also da gehen die Ökonomen davon aus, dass sie im kommenden Jahr um die 6 bis sogar 7 Milliarden Euro schon runterkürzen müssten, um das einzuhalten. Da gibt es also kein Defizitverfahren. Wir müssen trotzdem sparen, weil wir immer noch, es gibt ja eine zweite Regel, nicht nur wie die Neuverschuldung ist, sondern auch wie der Gesamtschuldenberg ist. Da heißt es in der EU, der darf nicht höher sein als umgerechnet 60% der Wirtschaftsleistung des BIP betragen. Bei Österreich sind es etwas über 80%. Also Österreich müsste eben sowieso auch sparen, auch ohne diesen Defizitverfahren. Und wenn eben dieses Defizitverfahren kommt, dann haben wir länger Zeit und wenn wir das vermeiden wollen, dann müssen wir im kommenden Jahr relativ stark 6 bis 7 Milliarden Euro einsparen. Und wenn wir mit dem Defizitverfahren akzeptieren, falls jemand noch mitkommt, dann reichen 4 Milliarden etwa im kommenden Jahr.
Okay, ich versuche es mal zusammenzufassen. Wenn Österreich diesen Schuldenberg alleine stemmen will, dann muss es allein im kommenden Jahr schon mindestens 6 Milliarden Euro einsparen, weil wir damit eben wieder unter die Schuldengrenze von 3% des BIP kommen. Wenn wir das aber nicht machen, dann kommt es automatisch zu einem Defizitverfahren der EU. Und da gibt es wieder 2 Varianten, je nachdem, in welchem Zeitrahmen man diesen Sparplan, den man sich dann überlegt, abwickeln will. Jedenfalls hat man dann mehrere Jahre Zeit und auch auf die einzelnen Jahre bezogen, wäre das weniger als diese 6 Milliarden. Das klingt jetzt für mich so, als wäre das eigentlich die verlockendere Variante.
Naja, wenn man, ich habe schon gesehen, wie Andrasch nach Luft schnappt.
Genau.
Darum habe ich mich da jetzt schnell hineingegritscht. Wenn man denkt, wie EU-skeptisch und kritisch die FPÖ ist, wird sie natürlich sagen, so wie das Andras vorher gesagt hat, dass man unter der Knute der EU steht und so weiter. Also der FPÖ und ihrer EU-Skepsis würde das natürlich total entgegenstehen.
Genau, also es gibt Unterschiede. Das Finanzministerium argumentiert man, Österreich hat sich ja die vergangenen Jahre sehr stark, das ist ja vielleicht die Peinlichkeit, dann das auch immer sehr stark gemacht, als wir sind ein Land, das auf Budgetdisziplin wichtig ist und im Gegensatz zu den, überspitzt formuliert, Griechen und Italienern achten wir drauf. Jetzt haben wir dieses Problem und das Finanzministerium hat zumindest bisher, auch der Finanzminister, der jetzt nach dem Abgang Brunners übernommen hat, Gunter Meier, gesagt, naja, das wäre eine unangenehme Situation, in so ein Defizitverfahren zu kommen, da würden wir an den Finanzmärkten unter Druck kommen, Klammer auf, das behauptet er jetzt einmal, Klammer zu, und deswegen gelte es, so ein Verfahren überhaupt zu vermeiden. Also Österreich soll hier seine Rolle als sehr verlässlicher Schuldner und guthaushaltender Staat gerecht werden. Also das ist ein Punkt, das zum Beispiel dafür sprechen würde, schon aggressiver reinzufahren. Der zweite Punkt ist sicher aus einer politischen Konstellation, denke ich mir, wenn man mehr am Anfang macht, hat man vielleicht hinten raus mehr Luft, wenn die kommenden Wahlen irgendwann kommen. Das mag auch eine politische Überlegung sein. Und wie du aber richtig gesagt hast, dagegen schnell und aggressiv vorzugehen, spricht natürlich, dass es für die Wirtschaft mehr Probleme bedeuten kann, gar nicht muss. Da darf man auch nicht immer nur alles schwarz malen. Aber wenn mehr gekürzt wird in einer konjunkturell schwierigen Situation, das wird dann schon irgendwer spüren.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann wird sich das auch bald entscheiden, welche Richtung Österreich einschlagen wird, weil es gibt da in der EU eine Deadline dazu, oder?
Es gibt eine Deadline am 21. Jänner, da kommen in Brüssel wieder die Finanz- und Wirtschaftsminister zusammen und die EU-Kommission hat Österreich in einem Brief mitgeteilt, wenn bis dahin eine neue Regierung zumindest plausibel darlegen kann, welche Schritte sie unternehmen will, eben um das Defizit auf oder unter diese 3% zu bringen, dann lässt sich so ein Verfahren vermeiden. Aber in Wahrheit, das ist alles keine Naturgesetze, das sind politische Kompromisse, wenn da jemand das plausibel erklären kann, das wird auch etwas mehr Zeit brauchen, weil die neue Regierung halt erst am 10. Februar oder was weiß ich wann steht, glaube ich nicht, dass dann die anderen Finanz- und Wirtschaftsminister, die auch absegnen müssen, so ein Verfahren in weiterer Folge sagen werden, na gut, Österreich wird da jetzt schon in die Ecke gestellt. Aber es ist auch das ein politischer, im Grunde genommen, Aushandelssache. Also viele Freunde hat eine schwarz-blaue Regierung per se mal wahrscheinlich auch nicht.
Ja, und in der FPÖ wird ja auch schon andiskutiert und wurde schon in den Raum gestellt oder in Aussicht gestellt, man könnte ja irgendwie um eine Verlängerung ansuchen. Also das ist auch in der FPÖ eigentlich, wird das so gesehen.
Okay, also so viel mal zu den etwas komplexen Voraussetzungen. Jetzt steht immer noch die Frage im Raum, wie will man denn Geld überhaupt einsparen? Hat denn die FPÖ, die jetzt den Regierungsauftrag bekommen hat, da schon Ideen dazu? Lässt sich da vielleicht aus dem Wahlprogramm auch etwas ablesen?
Naja, die FPÖ hat eigentlich bisher immer gesagt, dass es wird nicht auf Kosten der Bürger und der Staatsbürger und der fleißigen Leute gespart. Also sie will vor allem eher Geld ausgeben, jedenfalls wenn man nach ihrem Wahlprogramm geht. Das Einzige, wo sie zum Beispiel Zugeständnisse machen würden, wäre Bildungskarenz, deren Abschaffung ja im Raum steht und das wurde ja auch schon von anderen Parteien immer wieder mal moniert. Und vor allem auch diverse, da wollen sie natürlich schon diverse Ökoförderungen streichen.
Genau, also es gibt eben, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, der vielleicht schon so ein bisschen die Widersprüchlichkeiten auch aufbringt. Es gibt zum Beispiel einen konkreten Sparvorschlag der FPÖ, ist, wir könnten ja Sky Shield loswerden. Und wenn ich das meinen Kollegen so entnehme, was die geschrieben haben, da rechnet das Verteidigungsministerium mit Ausgaben von in etwa 6 Milliarden Euro über die kommenden Jahre. Das ist noch nicht so fix budgetiert, aber also das wäre ein Potenzial, wo man sich etwas kürzen könnte. Nur zugleich ein paar Seiten weiter im FPÖ-Wahlprogramm heißt es dann, die Ausgaben für die Landesverteidigung sollen in etwa verdoppelt werden. Kostenpunkt auch etwa 5 bis 6 Milliarden Euro. Das heißt, das FPÖ-Programm sogar dort, wo es so Hinweise gibt, wo sich Geld finden lassen würde, ist 2 Seiten später wird schon wieder ausgegeben. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel die FPÖ, will ja auch den Klimabonus streichen, diese türkis-grüne, vor allem grüne Erfindung. Zugleich ist das nur sehr begrenzt etwas, also auch sparen ist, kann man da gar nicht sprechen, weil sie wollen ja auch die CO2-Abgabe, also diese Abgabe, die wir beim Tanken oder beim Heizen mit Gas bezahlen, die wollen sie auch streichen. Und dann ist das nicht ganz ein Nullsummenspiel, aber sehr viel Geld, also wahnsinnig viel Geld lässt sich dann nicht mehr holen, wenn ich beides streiche. Also das FPÖ-Programm sind eigentlich solche Widersprüchlichkeiten. Vielleicht noch einen dritten interessanten Punkt, was sie natürlich auch immer sagen, ist die Daumenschrauben bei Ausländern irgendwo ansetzen, also zum Beispiel bei Asylwerbern, da könnte man doch statt Geldleistungen Sachleistungen machen, aber da ist das große Geld nicht zu holen. Also wir geben ca. 140 Milliarden für Sozialbudget aus, das ist wahnsinnig viel Geld, aber 80% davon, also der größte Teil ist für Alter, ist für Gesundheit, ist für Familien und gerade 2,8% dieser Summe ist überhaupt für Soziales wie Mindestsicherung und auch da gibt es eigentlich höchstgerichtliche Urteile, die sagen zum Beispiel Asylberechtigte, da darf man im Grunde genommen, ein bisschen vereinfacht gesagt, gar nicht schlechter stellen als Inländer. Also da kürzen und reinfahren und Milliarden holen ist rechtlich schwierig und das große Geld lässt sich das so gar nicht so einfach finden, außer man will die Mindestsicherung für alle abschaffen. Aber dann ist man nicht mehr soziale Heimatpartei wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht.
Die ÖVP, die hat sich ja in den vergangenen Wochen da schon intensiv den Kopf zerbrechen müssen und hat auch schon konkrete Vorschläge für Einsparungen gemacht. Was wissen wir denn darüber?
Nun, es gibt eine sehr umfangreiche Liste aus diesen Koalitionsverhandlungen, wo man so ein bisschen die Prioritäten aller Parteien ablesen kann. Da hat natürlich die SPÖ sehr viele Steuervorschläge reingebracht, also Erbschaftsvermögensteuer, das hat man selber gewusst, kommt nicht, aber auch so Dinge wie die Bankenabgabe, auch die Neos sind da mit vielen Ideen reingegangen, wie Pensionsantrittsalter anheben. Und weil es eben um so viel Geld geht, finden sich da natürlich auch viele ÖVP-Ideen. Das ist einerseits, betrifft das relativ großspurig das Abräumen von diversesten Klimaförderungen, die in der Zeit jetzt grünen Mitregierungen sehr stark gewachsen sind. Also da gibt es einen eigenen Förderbericht des Budgetdienstes, der das analysiert hat. Nirgendwo sind die Förderungen so stark gestiegen, um 500%, glaube ich, in den vergangenen Jahren, wie im Infrastrukturministerium. Das ist für Heizungstausch in verschiedenen Formen, das ist für Sanierungsförderung, da ist das Klimaticket drinnen, was weiß ich was. Ist Förderungen auch für die Industrie drin und das würde die ÖVP wahrscheinlich relativ großräumig, das war ein Vorschlag in diesen Verhandlungen, dann der erwähnt schon, der Klimabonus, den sie streichen würde, wenn man nur den streicht und die Steuer belässt, also die Abgaben, die CO2-Abgabe sind das 2 Milliarden Euro, wahrscheinlich noch 1 Milliarde Euro an Förderungen, die man da rausholen kann. Und da gibt es eine Reihe von anderen Vorschlägen, zum Beispiel Pensionen in den kommenden 2-3 Jahren nicht ganz so wie gesetzlich vorgesehen mit der Teuerung anzuheben, sondern 1 Prozentpunkt drunter. Da gibt es viel Kleinzeug wie Gebühren anheben, da ist die Rede von Haft in der Heimat, also man glaubt, was einsparen zu können, wenn man ausländische Staatsbürger im Ausland die Haft absitzen lässt. Klammer auf, wer die nehmen soll, ist natürlich völlig offen. Und da gibt es aber auch einige größere Punkte, wie schon die Bildungskarenz, da geht es um fast 400 Millionen, also das ist viel Geld. Also da kommen schon 5-6 Milliarden Euro zusammen an einigen großen Brocken, aber auch die tun natürlich weh, denn da geht es auch um Steuererhöhungen. Also das ist nicht nur, wie auch die Industrie jetzt sagt, ausgabenseitig von wegen. Eine Idee der Schwarzen in diesen Verhandlungen war zum Beispiel auch einen Teil der kalten Progression, also nur ein Drittel. Das sind diese schleichenden Steuererhöhungen, die werden jetzt automatisch immer rückerstattet jedes Jahr. Und dieses eine Drittel, auch da geht es um ca. 400 Millionen, jetzt nicht so wie gesetzlich vorgesehen, den Beschäftigten zurückzugeben, sondern eben für Sanierung einzubehalten.
Da gibt es jetzt also doch schon einige Überschneidungen aus dem, was ihr jetzt erzählt habt, zwischen Freiheitlichen und der Volkspartei. Kann man davon ausgehen, dass sich die beiden schneller einig werden?
Naja, eigentlich schaut es so aus, als müssten sie sich schneller einigen. Also man kann jetzt nicht noch einmal fast 3 Monate darauf verwenden für eine Einigung. Und das haben ja auch alle irgendwie angedeutet, vor allem auch Herbert Kickl, FPÖ-Chef, dass das jetzt alles schnell gehen muss. Und in einigen Punkten gibt es ja Überschneidungen, wie Andras schon erklärt hat. Also man ist sich ja irgendwie einig, zumindest keine neuen Steuern, was die SPÖ ursprünglich angeregt hatte. Und auch die Freiheitlichen wollen ja die Gewinnsteuern von Unternehmen bzw. von kleineren Unternehmen niedriger halten als bisher. Also in solchen Punkten ist man sich einig, aber das sind keine Punkte, mit denen man sparen kann. Das muss man auch dazu sagen. Also sie werden sich wohl irgendwie auf Einsparungen einigen müssen, aber es darf nicht mehr so lange dauern, wie es jetzt schon gedauert hat.
Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Also ob da manche dieser Punkte, wie eben zum Beispiel dieser Bildungskarenz, ich glaube, das tut der FPÖ nicht weh. Dann sagen sie halt, ein paar Akademikerkinder können weniger, ich weiß nicht, Theaterwissenschaften in Spanien, jetzt zitiere ich quasi einen FPÖ-Politiker, studieren. Aber zum Beispiel die Pensionen für 2-3 Jahre lang nicht voll mit der Inflation abzugelten, das bringt viel Geld. Das sind fast 800 Millionen oder 47 Millionen Euro. Sind das, wenn man bei Beamten und bei den anderen Versicherten das macht. Aber das tut natürlich Leuten weh, vor allem wenn man das mehrere Jahre macht. Also ob dann, das hat der Fiskalratschef Badl schon gesagt, ob Kickl eine Kanzlerschaft mit so einem Sparkurs beginnen möchte und wie er das verkauft, so einfach wird das nicht. Also da müsste man irgendwie diesen nationalen Schulterschluss an die Wand malen. Wenn man dann aber wieder nur bestimmten Gruppen wehtut, wird das auch schwierig sein. Also zum Beispiel Vermögende da völlig ausnimmt. Und vielleicht noch ein Gedanke und eben das, nachdem jetzt auch die ÖVP ja da ein Risiko eingeht und auch Teile der Industrie und der ÖVP-Wirtschaft so sehr auf diese Koalition gepocht haben, die wollen ja auch etwas sehen am Ende des Tages. Also die wollen ja nicht nur, dass jetzt was gespart und gekürzt wird, sondern die wollen ja eine überzeugende Versicherung, dass sie dann am Ende des Tages auch etwas davon haben, vielleicht in Form von geringeren Lohnnebenkosten. gab es zum Beispiel auch eine Idee vom Harald Mahrer, vom Wirtschaftskammerchef, der in den Verhandlungen ventiliert haben soll, nämlich die Umsatzsteuer um 2 Prozentpunkte zu erhöhen. Werden quasi Computerhandys alles teurer und gleichzeitig die Umsatzsteuer für Lebensmittel, es gibt schon einen begünstigten Steuersatz, deutlich zu senken. Da kann man das ein bisschen als soziale Maßnahme verkaufen und das soll auch so 1,5 Milliarden Euro, also da bringt man relativ viel, schnell viel Geld zusammen. Aber auch das würde natürlich Widerstände und Diskussionen auslösen. Also ich glaube, auch das wird nicht ganz einfach sein, diese widersprüchliche zu schließen und dieses Geld für einerseits Sparen und Entlastungen zu finden.
Naja, und die FPÖ muss ja auch wahltaktisch natürlich mitdenken. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Koalition vielleicht nicht die gesamte Regierungsperiode überdauert, dann darf man sich den kleinen Mann, die kleine Frau, wie die FPÖ ihre Wähler gerne nennt, Wähler und Wählerinnen gerne nennt, darf man sich die natürlich nicht sofort verprellen. Also da muss er schon auch immer mitdenken.
Eine Nachfrage noch zu den Maßnahmen, die ihr vorher genannt habt. Mir ist aufgefallen, dass da einige, zum Beispiel CO2-Steuer, Klimabonus, auf Kosten des Klimaschutzes draufgehen könnten. Könnte das nicht dann auch wiederum noch ein Nachspiel haben, wenn die jetzt gestrichen werden? Weil es gibt ja genauso auch Vorgaben von der EU, was den Klimaschutz betrifft.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil es auch in diese Widersprüchlichkeiten hineinführt. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt in der EU selber den Plan, ab 2027, also schon relativ bald, auch eine CO2-Abgabe eben fürs Tanken und Heizen einzuführen. Also Österreich hat das schon getan und diese beiden Systeme wären vereinheitlicht worden, also überführt worden ab 2027. Das heißt, wenn Österreich jetzt abschafft, diese CO2-Abgabe, dann sieht es aktuell so aus, als müssten wir das recht bald wieder einführen. Wenn wir dann auch keinen Klimabonus mehr haben, wird sich die Frage stellen, wie kompensiert man dann bestimmte Gruppen? Also dann müsste man vielleicht auch diesen Klimabonus wieder einführen. Also auch das ist nicht ganz durchdacht. Jetzt kann es natürlich sein in den politischen Dynamiken. Auch das ist ja kein Naturgesetz. Auch in der EU können sich die Stimmungen ändern. Vielleicht schaffen auch die EU-Länder diese Abgabe wieder ab. Aber so sicher ist das auch nicht. Also da sind dann 27 Länder, die sich das ausschnapsen. Und ein zweiter Punkt ist, es gibt auch in der EU ja die Vorgabe, dass wir bis 2050 klimaneutral werden sollen, dass die Emissionen sinken sollen. Und da ist eine der Vorgaben, dass ab 2030 die Länder eigentlich untereinander, jene Länder, die den Pfad nicht erfüllen, die da zu viel zurückfallen, vereinfacht gesagt, auch dafür zahlen müssen. Die müssen sich dann von Staaten, die diese Ziele übererfüllen, diese Berechtigungen kaufen, um emittieren zu können, damit das dann insgesamt ausgeglichen ist. Da gibt es erste Schätzungen, dass auch das Österreich mehrere Milliarden Euro kosten könnte, also 5 Milliarden ist zum Beispiel eine Schätzung im Jahr 2030, wenn wir die Klimaziele verfehlen. Jetzt fair to be muss man auch sagen, auch bis dahin sind es noch ein paar Jahre, auch das sind alles keine Naturgesetze und vielleicht, wenn da lauter Trumps irgendwo sitzen in den EU-Ländern, fällt auch das, aber Stand aktuell, wenn man die Klimaziele jetzt nicht erfüllt und damit spart, kostet das hinten raus wiederum Geld.
Mhm. Renate, du hast vorhin gesagt, die FPÖ wird jetzt wahrscheinlich nicht gleich ihre eigenen Wählerinnen und Wähler zu Beginn vergraulen wollen. Ist es denn denkbar, dass eine mögliche blau-schwarze Regierung komplett auf diesen Sparkurs verzichtet und einfach weiter großzügig Geld ausschüttet?
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir so eine derartige politische Unvernunft nicht vorstellen. Da habe ich mich schon öfter getäuscht, politische Vernunft. Und ich glaube, es kann ja dann auch wirklich teuer werden letztlich, wenn die Finanzmärkte oder Kapitalmärkte darauf reagieren und Österreich dann mehr Geld für seine Schulden zahlen muss. Wie siehst du das, Andrasch? Also ich glaube nicht, dass das so passieren wird. Sie werden schon da oder dort einsparen müssen, keine Frage.
Ich glaube, einen Verhandlungschip gibt es. Also dadurch, dass das auch Regeln sind, die diskutiert werden können, und die EU natürlich in vielen Bereichen auch die Kooperation Österreichs braucht, zum Beispiel die Russland-Sanktionen, die jetzt immer wieder erwähnt worden sind. Das wäre so ein Bereich, wo ich mir vorstellen kann, dass vielleicht Österreich da ein bisschen, das sind ja auch keine mathematischen Grundregeln, sondern wird ausgeschnapst, wie viel muss ein Land sparen, dass vielleicht, wenn Österreich doch die eine oder andere Sanktionsmaßnahme gegen Russland, sofern es das noch gibt, mitträgt, diese Sparvorgaben vielleicht ein bisschen laxer sind. Ich glaube, da gibt es Spielraum. Ich glaube, wie gesagt, am fundamentalen Problem kommt man nicht vorbei, dass ohne Wachstum und mit hohen Zinsen laufend diese hohen Defizite einzufahren, das wird nicht funktionieren, und zwar gar nicht aus irgendwelchen ökonomischen Erwägungen, sondern dass dann einfach das Geld für andere Sachen fehlen wird. Schon erwähnt zum Beispiel Straßen oder was auch immer die FPÖ damit machen wollen würde.
Ja, man muss ja auch sagen, die ÖVP nennt sich ja immer noch Wirtschaftspartei. Jetzt hat sie ja schon einen Großteil ihres Gesichts verloren. Allerdings ist das jetzt meine persönliche Interpretation und meine Meinung. Also, dass sie christlich-sozial ist, das kann sie ja zum Teil gar nicht mehr behaupten. Aber dass sie jetzt auch nicht mehr als Wirtschaftspartei bezeichnet werden kann, ich glaube, da würde sich dann doch Widerstand regen.
Es bleibt also dabei, die Budgetfrage muss geklärt werden. Es müssen nachhaltige Lösungen her. Kommen wir noch zu dem Moment, auf den alle Hörerinnen und Hörer schon warten. Renate, du hast uns einen Witz versprochen.
Ja, das ist ein Witz, der in die Wirtschaft resortiert und er spielt in den Zeiten von Bundeskanzler Bruno Kreisky, SPÖ, und es herrschte Inflation, die Bevölkerung hat sich aufgeregt, dass alles so teuer geworden ist, wobei, Klammer auf und dann auch gleich wieder Klammer zu, manche schreiben diesen Witz auch als Hauptdarsteller Hannes Androsch, dem einstigen Finanzminister, der jüngst verstorben ist, zu. Allerdings mit Kreisky ist er besser, finde ich. Kreisky sitzt also in seinem Auto mit seinem Chauffeur und fährt durch die Stadt und irgendwo bleibt man stehen an einer Ampel und er sieht in eine Auslage hinein und sagt, also ich weiß nicht, was die Leute alle haben, beklagen sich über die Teuerung, ist doch gar nicht so teuer, und er deutet da auf einen Anzug, hängt in der Auslage im Schaufenster, und eine Anzugshose und ein Sakko steht dabei. Also unsere Währung waren damals noch Schilling. Ich sage, 70 Schilling, 80 Schilling, was soll das sein? 100 Schilling ist doch ganz billig, ein schöner Anzug, sagt sein Chauffeur zu ihm. Herr Bundeskanzler, das ist eine Putzerei.
Vielleicht ist das Kreisky und Androsch ja passiert.
Möglich.
Vielleicht. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden, Renate Graber und Androsch Sigetvari, für das Gespräch.
Bis Sehr zum gerne. Nächsten Mal.
Wir machen jetzt gleich noch weiter mit der Meldungsübersicht. Wenn Ihnen diese Folge schon jetzt gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder auch einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie Thema des Tages am besten. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP wird nach dem Abgang von Karl Nehammer Übergangskanzler werden. Am Freitag wird ihn Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem Vorsitz der Bundesregierung betrauen. Für Schallenberg wird das schon die zweite Periode als Regierungschef. Er hatte 2021 nach dem Rückzug von Sebastian Kurz bereits 2 Monate als Kanzler gedient. Der nächsten Bundesregierung dürfte Schallenberg allerdings nicht mehr angehören. Er hatte bereits angekündigt, unter einem Kanzler Herbert Kickl kein Ministeramt anzunehmen. Die ÖVP gab heute Mittwoch außerdem bekannt, Gespräche mit der FPÖ aufnehmen zu wollen. Der neue ÖVP-Chef Christian Stocker stellte dabei allerdings Bedingungen auf, und zwar Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, keine Abhängigkeit zu Russland und ein entschlossenes Auftreten gegen Antisemitismus. Österreich müsse außerdem ein verlässlicher EU-Partner bleiben, fordert die ÖVP. Die neuesten Updates zur Regierungsbildung lesen Sie übrigens nach wie vor in unserem Live-Ticker. Das Standard-News-Team und die Innenpolitik begleiten Sie auf der Standard.at durch den Tag. Zweitens, der künftige US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag einige seiner Regierungsvorhaben vorgestellt. Dabei ging es vor allem um außenpolitische Themen. Trump erhebt Anspruch auf benachbarte Länder oder Regionen, zum Beispiel den Panama-Kanal oder Grönland. Trump schließt dabei auch militärischen oder wirtschaftlichen Zwang nicht aus. Auch für einen Anschluss Kanadas an die USA warb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social erneut. Und den Golf von Mexiko will er in Golf von Amerika umbenennen. Auch zur NATO äußerte sich Trump. Er fordert, dass Mitgliedstaaten, die auf den Schutz der USA bauen wollen, mindestens 5% des BIPs für die Verteidigung ausgeben. Ansonsten hat Trump Windrädern den Kampf angesagt und Lockerungen bei Umweltvorgaben angekündigt. Und drittens, wir bleiben in den USA. Der Facebook-Mutterkonzern Meta macht den Weg frei für Falschinformationen. Wie Meta-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag angekündigt hat, will der Konzern die Faktenchecks von auf Facebook geteilten Informationen einstellen. Zuckerberg sprach davon, zu den Wurzeln der freien Meinungsäußerung zurückzukehren und Zensur massiv zu reduzieren. Statt den Faktenchecks soll es in Zukunft Community Notes geben, wo ähnlich wie auf X die Nutzer selbst Kommentare zu Beiträgen abgeben können. Gelöscht sollen Falschinformationen allerdings nicht mehr werden. Kritiker bezeichnen Zuckerbergs Vorgehen als Kniefall vor dem künftigen US-Präsidenten Trump. dem er übrigens rund $1 Million im Wahlkampf gespendet hatte. Umgesetzt werden die neuen Richtlinien von Meta erst einmal nur in den USA. Ein weiteres Ausrollen auf die EU könnte aufgrund der Gesetzeslage hier schwierig werden. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und wer jetzt noch einen weiteren Podcast hören möchte, heute ist eine neue Folge Rätsel der Wissenschaft erschienen. Und da geht es um Quantenphysik und die Frage, ob diese von Hippies gerettet wurde. Rätsel der Wissenschaft hören Sie wie alle anderen Standard-Podcasts auf der Standard.at und natürlich dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Unterstützerin oder Unterstützer. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruits, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruits investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits ins neue Jahr auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.